Liebe Mari, erstmal danke, dass ich dich nochmal interviewen kann.
Lieber Devaseto, vielen Dank für dein Hiersein und für deine großartige Arbeit, die uns alle sehr nähert und unterstützt.
Jetzt am Wochenende war Schatten und Schattenarbeit ein Thema, darum frage ich dich jetzt dazu. Gibt es sowas wie einen Schatten und was verstehst du darunter?
Ich sehe das aus unserer kosmischen, ewigen Perspektive. Und das, was wir als Schatten zeichnen oder was damit umschrieben wird, ist meiner Betrachtung nach unser Aufgabenbereich. Ein Feld, dem wir uns widmen sollten, um es zu transformieren. Wenn unsere Ewigkeit eintaucht in dieses hiesige Sein, in einen Körper, in diese physischen Erfahrungen einer Familie und hier in dieser physischen Form zu leben, erhalten wir so etwas wie einen Imprint. Wir erhalten etwas, was uns von unserer Familie als Information mitgegeben wird. Und diese Art und Weise geht es zu durchdringen, um durchzuarbeiten. Wir sind dann auf unserer Reise an genau jenen Kernpunkt angekommen. Unsere Seele hat bestimmte Aufgabenfelder gewählt und in bestimmte Familienfelder einzutauchen und diese aufzuarbeiten. Ist meiner Auffassung nach unser eigentliches Wachstum, unser Dasein hier. Wenn wir hier in dieses Feld, in diese Ebene der Erde eintauchen, erhalten wir also diesen Imprint unserer Eltern, Themen, die diese Familien gerade durchgehen. Es kann Aggressivität sein, es kann Passivität sein, es kann Gewalt sein, Ohnmacht, Reichtum, Armut, alle möglichen Formen, die uns prägen. Wir sind uns darüber aus unserer kosmischen Perspektive vollkommen bewusst, dass wir genau das gewählt haben. Dann nehmen wir dieses Thema an und umweben es mit immer neuen Situationen. Wir durchdringen es, wir wollen es erleuchten, wir wollen es in diese vollkommene Betrachtung von Liebe und Weisheit bringen, von dieser Erfahrung darin auch Liebe zu empfinden und empfinden zu können. Das sind sehr große Aufgaben, die wir uns da stellen. Im Grunde genommen weist unser inneres Kind auf unsere Schatten hin. Jene Bereiche, die diesen Imprint erhalten haben, den wir dann später immer wieder neu erscheinen lassen. Als Liebespartner, als berufliche Situation und so weiter. Wenn wir dieses Thema betrachten, was wir als unseren Schatten, wir können es genauso gut unser Kernthema, eine gewisse Antikraft sehen oder bezeichnen. Wenn wir das erfahren und durchleben, gehen wir dahin, unsere Essenz in Licht werden zu lassen, um das zu erleuchten. Interessanterweise erzählte auch Joseph Beuys von Zeige mir deine Wunder, ein Titel seiner Arbeit. Und wir finden das auch in der Kunst wieder, in der Literatur, in allen Bereichen, dass gerade dort diese Tiefe liegt. Wenn wir das nicht mehr verstecken müssen, sondern zutiefst betrachten und annehmen und durchleuchten, das ist wirkliches Wachstum.
Aber ist nicht der Charakter des Schattens eben, dass er nicht bewusst ist, dass da Erinnerungen, Prägungen, Konditionierungen sind, die greifen, die funktionieren, die das Leben beeinflussen, die mir aber oder den Menschen nicht im Bewusstsein sind?
Ja, wir können das so festmachen, immer wenn wir uns unwohl fühlen, ist das ein Zeichen dahin, dass es sich um einen ausgeklammerten Bereich handelt, dass wir etwas noch nicht integriert haben in unsere Ewigkeit, in unser Sein, dass es genau um jeden Bereich geht, den wir durcharbeiten möchten, den wir uns vorgenommen haben, als ewige Essenz zu durchleuchten. Folgen wir also diesem Kompass, was ist uns unangenehm? Was wiederholt sich als schmerzhafter Bereich? Dann sind wir da und der Schatten zeigt sich so. Dann können wir das berühren und dort hineingehen und es in Licht verwandeln. Dann werden wir traurig, melancholisch, wütend, ängstlich. Das sind Hinweise dahin.
Vielleicht kann man mal ein Beispiel nennen. Also wenn ich es zum Beispiel so erlebe, dass ein mir nahestehender Mensch dazu neigt, dominant zu sein. Also irgendwie, ja, eben einfach viel zu bestimmen, was das gemeinsame Leben anbetrifft. In welcher Form ist das jetzt ein Schatten? Oder was für mich? Also wenn ich das erlebe.
Das wäre ein Hinweis darauf, dass wir mehr in unsere Kraft gehen. Mehr in unsere Aktion, mehr erfahren möchten, auf Augenhöhe gemeinsam zu bestimmen. Immer wenn wir uns zurückgesetzt fühlen oder nicht in unserer vollkommenen Harmonie, ist es ein Hinweis, dass etwas dorthin gelangen möchte. Und wir können dann beginnen, mit uns zu arbeiten, uns aktiver einzubringen oder das zu diskutieren oder auch mit uns selbst zu schauen, was ist das? Was hat in mir eine gewisse Starre oder Ohnmacht kreiert, die ich durchbrechen möchte?
Ich empfinde andererseits das Leben als schön oder angenehm, wenn ich mitfließen kann. Mhm. Also mir liegt eigentlich Ja zu sagen mehr. Mhm. Ich sehe, da wird es aber als positive Eigenschaft deuten.
Ja, das ist die positive Seite. Natürlich haben alle in der uns umgebenden, erscheinenden Situation viele Facetten. Und jede Eigenschaft hat viele Seiten. Wenn wir sehr harmoniesuchend sind, ist das eine wunderbare Eigenschaft, die aber auch einen Schatten haben könnte, dass wir zum Beispiel die Dinge nicht gerne aussprechen, die uns vielleicht nicht so gefallen oder wir lange damit warten. So hat alles, was sich für uns dann in einer gewissen Diskrepanz zeigt, einen Hintergrund. Es möchte uns so hinführen. Das ist auch der Flow des Lebens. Wir können dann sagen, ja, ich habe das gesehen, ich habe es betrachtet. Ich nehme es an und ich versuche, die Botschaft darin zu erkennen und aktiv damit zu sein.
Also jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, was ich gebracht habe, hieße das, genauer zu gucken, was ich möchte und zu dem zu stehen. Aber das wird das nicht auf Kampf rauslaufen?
Nein, muss gar nicht. Ich denke, wenn wir unsere Worte aus tiefster Seelenliebe wählen und empfinden, dass alle Menschen, mit denen wir gerade etwas ausmachen oder mit denen wir gerade in einer Form von Disharmonie sind, Botschafter sind, dass wir genau an dem Punkt wachsen, ist das eine sehr kostbare Botschaft. Und wir können das dann besser annehmen. Natürlich ist das sehr herausfordernd und wenn wir in diese Abgründe des menschlichen Seins gehen und wirklich die tiefsten Abgründe von menschlichen Ausdrucksformen betrachten, können wir uns fragen, wo ist da mein Teil? Was habe ich damit zu tun? Welche Erfahrung wollte ich hier machen? Das sind sehr große Themen für unser menschliches Sein. Dennoch empfinde ich aus der universellen Ebene eine enorme Sinnhaftigkeit in allem. Sobald wir diese physische Form nicht mehr als dominant empfinden, sondern unsere kosmischen Bewusstseinsebenen wieder spüren und erleben können, relativiert sich alles in der physischen Form, auch das Tragischste. Und wir werden es verstehen. So war es meine Erfahrung. Wir werden verstehen, warum sich gerade gewisse Abgründe zeigen. Manchmal ist es, als ob wir Kohlenstoff zu einem Diamant pressen. Der Druck, der dabei ausgeübt wird, ist das, was den Kohlenstoff zu einer unvorstellbaren Schönheit bringt. Und so ist es mit unserem Leben. Natürlich sehen wir uns alle nach Harmonie und nach Liebe. Das ist die Essenz unseres Seins und das ist unser kosmischer Ausdruck. Oft geht es darum, in diesen Bereichen, wo es noch nicht lebbar ist, diese Essenz hineinzubringen, das zu durchdringen, das anzunehmen, zu akzeptieren. Und dann wird es der Diamant, den wir in uns tragen.
Ist Schattenarbeit immer ein innerer Prozess, also dass man nach innen schaut und bei sich selber das annimmt, oder ist es auch ein äußerer Prozess, zum Beispiel im Dialog mit jemand anders darüber zu reden, oder wie wichtig ist die Geschichte dabei, die das umgibt?
Ich denke, es geht um eine tiefe innere Besinnung. Wenn wir es zu einer äußerlichen Aktion werden lassen, laufen wir Gefahr, überzureagieren, zu schnell ungute Emotionen mit unguten Emotionen auszudrücken. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen, was dahinter liegt, welche Botschaft ist darin für mich. Was möchte meine Seele, meine ewige Substanz mir damit mitteilen? Was möchte das Göttliche mir mitteilen? Oder das Tao? Welche Worte wir auch immer dafür finden? Dann kommen wir genau zu jener Essenz, die dahinter liegt. Und wir können es aus einer Weisheit heraus behandeln und betrachten. Aber dieses Zurücktreten und wieder alles sein und aus diesem ewigen Alles und Nichts neu die Situation zu durchleuchten, halte ich für eine sehr weise Vorgehensweise, um nicht Gleiches mit Gleichem zu kreieren, sondern Weisheit walten zu lassen, uns selbst als Auslöser für alles, was erscheint, zu begreifen. Uns selbst als machtvoll zu begreifen, nicht mehr als passiv und ohnmächtig, als Opfer der Situation, sondern als weiser Empfänger und gleichzeitig auch als weiser Botschafter für die nächste Situation. Das halte ich für sehr essentiell. Dieses große Bewusstsein, an das wir uns anschließen können, aus dem wir dann heraus neu agieren, neu sprechen und uns neu kreieren, aus der Gefangenschaft befreien, nicht mehr reaktiv oder Opfer zu sein, sondern befreit. Das geschieht durch uns und durch die innere Stille.
Können diese unbewussten Konditionierungen oder Beschränkungen oder Begrenzungen des Erwachens behindern?
Ich beobachte, dass die meisten Menschen in gewissen Bereichen erwachen oder ihre Seele erwacht oder ihr Geist. Aber oft sind es noch nicht alle Facetten, die zugleich oder gleichzeitig aufstrahlen. Wir erleben dann vielleicht Wochen, Monate oder Jahre ein unvorstellbares Lebensgefühl. Und dann geht es aber auch darum, das immer wieder Erscheinende in diese neue Größe zu bringen, dabei zu bleiben. Und es ist wie ein gewisses Training, aus diesem ganz großen Spektrum zu speisen, in jede Situation, egal wo wir sind, und in diesem Zustand zu bleiben. Uns nicht zu verlieren, auch nicht in einem spirituellen Stolz oder in einem spirituellen Überlegenheitsgefühl. Wir sind nicht mehr oder weniger nur, weil wir uns erinnern und weil wir eine Form von Erwachtsein erlebt haben. Wir sind alle gleich. Unabhängig davon, wie viel Schleier wir bereits weggezogen haben. Und das sind sehr wichtige Momente, auch wenn wir dieses Große schon erlebt haben. Es fordert uns auf, hier in jedem Moment Liebe zu leben. Erleuchtet sein ist Liebe leben, nach meiner Auffassung.
Die Liebe, die immer da ist, aber die eben zum Teil vielleicht zeitweise vernebelt ist, weil eben andere Phänomene so in unserer Aufmerksamkeit sind, wie Schatten zum Beispiel.
Wie Schatten zum Beispiel?
Also wie das, was durch den Schatten verdeckt wird.
Ja. Die Kraft zu nehmen, die uns dieses Erlebnis des Erwachens gibt und sie in diese Bereiche hineinbringen. Als das ist die Kostbarkeit. Alles zu durchdringen. Alles, auch wenn es schwierig erscheint. Und jedes Gefühl von Unbehaglichkeit, Unwohlsein ist ein wichtiger Wegweiser. Ah, auch das möchte Liebe werden. Und natürlich können wir das letztendlich nur kollektiv schaffen. Wir beginnen in unserem eigenen Bereich und dehnen diesen immer mehr auf. Wir geben die Botschaft an andere, auch Liebe zu sein, sich daran zu erinnern, dass es nur darum geht. Und je mehr Menschen dieses erleben, umso wertvoller wird das Leben auf der Erde wieder sein. Umso besser können wir mit den Bedingungen hier umgehen und können die Erde vor noch mehr Schaden bewahren und Schaden wieder gut machen. Es geht dabei darum, dass wir uns gegenseitig erinnern, dass wir uns gegenseitig unterstützen und kollektiv einen Weg finden in eine lebenswerte Form. Unser Leben zu teilen, unser Leben kostbar werden zu lassen. Das, was wir haben, zu teilen. So Weisheit oder auch materielle Güter zu teilen, unsere Fähigkeiten und Begabungen zu teilen. Wir sind nie für uns allein. Das ist eine Verblendung.
Und das macht auch nicht richtig glücklich, alles nur für sich allein haben zu wollen.
Ja, das macht sehr traurig letztendlich, weil es dieser bedingte Betrachtungsraum ist. Wir betrachten dann aus unserer Vergänglichkeit, aus dem, was wir ohnehin eines Tages fallen lassen werden, wenn wir unseren Körperkleid ablegen. Wir sind Ewigkeit. Es ist eine Illusion, an der Materie festzuhalten. Wir sollten die Materie lernen zu durchdringen, die Ewigkeit in ihr wieder zu erwecken. Und dann geschehen diese Wunder. Wenn wir an dieses feste Glauben, an die Materie, dass sie stärker ist als unsere Ewigkeit oder die Wunder, die wir in uns tragen, können die Wunder nicht erscheinen. Wir können sie nicht wachrufen. Wenn wir in wirklicher Liebe sind, entlocken wir allem einem Wunder. Jeden Moment, jeden Menschen, der uns begegnet. Jeden Augenblick. Und das Leben wird so kostbar. Ob wir in einer Großstadt leben oder auf dem Land. Natürlich ist es leichter, das in der Natur zu tun. Die bietet nicht diese Widerstände, sondern die Natur ist pure Hingabe. In der Stadt erleben wir die Bedingtheit. Wir erleben die Egos, die Widerstände. Aber auch sie möchten einfach nur geliebt werden, obwohl sie es uns manchmal nicht einfach machen. Und manchmal ist es klug, weiterzugehen und unsere Kostbarkeit dahin zu geben, wo sie angenommen wird. Erwecken wir unsere Weisheit, dann können wir das sehr genau unterscheiden. Wo ist es klug, weiterzugehen? Wo ist es klug, zu investieren mit meiner Energie und meiner Vision und Schönheit und Liebe? Wo geht mein Samen auf, den ich setzen kann? Diese Liebe bedeutet auch, uns selbst ganz und gar anzunehmen. Nicht mehr oder weniger als alles andere. Wenn die Menschen beginnen, die Liebe in der äußeren Erscheinungsform zu lernen und anzunehmen, vergessen sie manchmal sich selbst. Vielleicht beginnen sie, sich auszubeuten oder Dinge zu tun, die ihnen nicht wirklich gut tun. Auch das ist wichtig zu sehen.
Wenn das Leben als so kostbar dann empfunden wird, dann ist man doch von alleine friedlich. Ne?
Ja. Ja. Ja, wenn wir dieses ewige Bewusstsein in uns wiederfinden, und wir sind das, wir müssen nur die Tür öffnen, dann sind wir Frieden, dann sind wir Liebe. Und wenn wir das kollektiv tun, dann erleben wir hier einen paradiesischen Zustand auf der Erde. Wir können hier auf der Erde den Himmel oder die Hölle kreieren. In dieser Dimension ist alles möglich. Mit Aggression, Wut, Hass und Neid holen wir Energien an, die genau diese Charakteristiken aufweisen. Mit Liebe, Hingabe, Dienen, Schönheit, Ewigkeit rufen wir diese Schwingungen hervor. Und sie erscheinen um uns herum. Die Situationen ordnen sich so an, nach der Qualität, die aus uns herausströmt.
Und das hat kein Ende, ne? Das geht immer weiter.
Ja, das ist ohne Anfang und ohne Ende. Es ist nicht linear. Es ist immer alles da. Alle Zeit ist jetzt.
Du hast eben das Dienen erwähnt. Gibt es Menschen, für die ist das einfach sehr natürlich und naheliegend und für andere Menschen aber weniger? Für andere Menschen ist es vielleicht naheliegend, sich bedienen zu lassen.
Ich denke, dass alles aus seiner Natur heraus dienen möchte. Jede Form in der Natur dient. Ein Grashalm dient dem Boden, den Regenwürmchen, den Kühen. Und ein Blatt dient, das es Sauerstoff kreiert. Alles dient und ist dabei in einer tiefen Harmonie. Wenn wir in keiner Form für uns dem Großen und Ganzen dienen, leben wir aus einer abgekapselten Form heraus, aus unserer Endlichkeit, die unbefruchtet ist durch diese Ewigkeit. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, weil wir immer mit der Sterblichkeit konfrontiert sind, dieser Ebene dann. Wenn wir dienen, sind wir mit der Unsterblichkeit konfrontiert, die uns glücklich macht. Wir sind in diesem Raum, wo alles ist, wo alles ineinander fließt. Ein Quantenraum der unendlichen Möglichkeiten. Wenn wir nur an uns denken, sind wir abgeschottet. Und wir bewegen uns in einer Dimension, wo alle nur an sich selbst denken, die etwas sehr Armseliges hervorbringt. Den Tod. Der Tod ist glücklich, weil wir dadurch wieder die Ewigkeit entdecken. Wenn wir den Tod als solchen begreifen und als permanentes Werden und Sterben, als unsterbliche Form, hat er keinen Schrecken, ganz im Gegenteil. Er ist pures Glück. Er ist Werden und Vergehen und Werden und Vergehen, um in immer neuere, größere Formen einzutauchen. Wenn wir aber hingegen nur für uns selbst erschaffen, sind wir arm. Wir denken nur bis zu dem Moment, wo unser Körper uns hinträgt. Und wenn wir uns in unserer vollkommenen Zeitlosigkeit identifiziert finden, haben wir das alles durchdrungen. Entscheidend ist somit, wo siedeln wir unser Bewusstsein an? In der Ewigkeit, im vollkommen universellen Raum oder in diesem Moment, in diese Körperform, in diese Limitation?
Beinhaltet Dienen immer automatisch einen Rückfluss an diejenigen oder denjenigen, der sich in Hingabe eben dient?
Ich denke, das bedeutet immer einen Rückfluss. Wenn wir in der Ausdrucksweise des Dienens ankommen, wird uns auch gedient. Und wenn wir in der Ausdrucksweise leben, dass uns niemand dient, dann wahrscheinlich, weil wir auch niemanden dienen möchten. Das heißt, wenn wir geben, werden wir bekommen. Wir werden empfangen, weil es ja unsere Schwingungsform ist. Und je bedingungsloser wir geben, umso mehr werden wir empfangen, auch wenn es an anderer Stelle ist, auch wenn es mitunter etwas Zeit braucht, bis die Ernte einzufahren ist. wir sehen. Und ein Same muss zunächst mal diese kleinen Wurzeln bilden und eine Pflanze. Und dann wird er ein Baum, der Früchte trägt. Wir brauchen etwas Geduld. Vielleicht ist es nicht gleich sofort, dass wir empfangen. Aber wir werden empfangen. Weil es unsere Ausdrucksform ist. Und alles geschieht aus uns heraus. Wenn wir etwas in dieses universelle Feld hineingeben, wird es auch zu uns zurückfinden. Es geschieht immer wie ein Bumerang. Alles kommt zu uns zurück.
Aber eben was geben mit der Erwartung, das was zurückkommt, das ist dann eigentlich schon kein Dienen mehr.
Ja.
Dann funktioniert es auch nicht.
Ja. Die Bedingungslosigkeit ist die schönste Form des Dienens. Einfach aus der Freude. Einfach aus dem Glück heraus, andere glücklich zu machen. Wenn wir andere glücklich machen, machen wir uns auch selbst glücklich. Und die anderen machen uns wieder glücklich. Bei dem Dienen ist es auch wichtig, dass wir uns selbst dienen, aber an richtiger Stelle. Es geht nicht darum, uns selbst zu verlassen. Das wäre töricht. Wir würden uns verleugnen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Balance zu finden. Wir sind nicht mehr oder weniger als alle anderen Wesen. Wenn wir mit aller Kraft hingeben, was allen gut tut und auch uns selbst, dann sind wir in dieser Balance angekommen. Wenn wir nur geben und geben, kann es geschehen, dass wir ausbrennen. Wir brauchen dann auch wieder Momente, wo wir uns kosmisch nähern, wo wir annehmen können. Und dann können wir wieder aufs Neue geben. Es ist wie Einatmen und Ausatmen, wie die Wellen des Ozeans. Kein Ozean ist immer nur Flut. Kein Ozean ist immer nur Ebbe.
Auch wenn der Grundcharakter ist, dass alles wieder zurückkommt, dann gibt es aber doch eben so im praktischen Leben auch Verhältnisse, zum Beispiel die Menschen, die für dich arbeiten, denen gibst du auch Geld, weil es einfach, ja, einfach so Sitte ist bei uns und nicht anders funktioniert.
Ja, ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, das Geld mitzunehmen in diese Transformation. Wir sind hier in diesen westlichen Gefilden und das Geld ist eine wichtige Ausdrucksform für uns. Es geht nicht darum, sich selbst von dem Geldfluss abzuschneiden oder andere abzuschneiden. Es geht nicht darum, zu viel oder zu wenig zu haben, sondern in einem natürlichen Zustand damit zu sein. Und ich denke, es geht darum, durch gute Dinge Geld zu verdienen und unsere Menschen, die für uns etwas tun, gut und aufrichtig zu bezahlen, mit gutem Geld. Das erschafft eine neue Qualität von Geld. Manchmal nenne ich es Lichtgeld, ein Geld, was aufgeladen ist mit Freude, mit Glück, mit Gutem. Nicht mehr mit der Information von, ich muss aber Geld verdienen und es macht mir überhaupt keinen Spaß und es ist ganz furchtbar und ich raube mir diese Zeit, wo ich arbeite. Sondern das Geld ist ja ein kosmischer, schöner Ausdruck. Wir müssen diesen nur wieder zurück dort hineingeben, zurückfinden dorthin und das Geld wieder gut werden zu lassen. Die Menschen befreien, die sich für Geld versklaven und Dinge tun, die sie überhaupt nicht tun möchten. Wir müssen auch das Geld gut werden lassen.
Äh, Also Geld, was ich mit einem guten Gefühl und Freude gebe, hat eine andere Qualität, was ich, als wenn ich jetzt sage, eigentlich möchte ich dem kein Geld geben, aber ich muss wohl oder so.
Ja, wir sollten es aus ganzem Herzen und mit viel Freude tun. Dann ist das in dieser Information Geld enthalten. Alles ist eine Information. Und alles, was wir in diese Information hineingeben, ist in diesem spezifischen Feld der Information enthalten. Wenn nun also sehr viele Menschen Geld mit purer Freude hin und her geben und Spaß dabei haben, fließt es in dieses große Feld der Information Geld ein. Gerechtigkeit, Freude, Liebe, Glück. Das Geld als solches befreit sich von Informationen der Unterdrückung, der Sklaverei, der Nötigung. Und das ist wichtig für uns, denn wir sind alle verbunden mit dem Feld des Geldes. Nahezu alle Menschen berühren das Geld. Es gibt nur sehr wenige Sadhus, die sich ganz und gar befreit haben davon. Es gibt nur noch ganz wenige Völker, die auf Tauschhandel agieren. Sehr reduziert. Und selbst die haben oft einen spezifischen Fluss an Geld, womit sie Güter einkaufen, die sie sonst nicht bekommen könnten. Das heißt, wir sind global verbunden mit diesem System Geld. Und immer wenn wir es berühren, bedienen wir eine bestimmte Information und wir geben eine neue Information hinein. Geld kann für uns Freiheit bedeuten, kann für uns Wachstum bedeuten, Erfahrung, die Erde erkennen, sich ausdehnen, reisen, wunderschöne Dinge. Wir sollten dem Geld eine neue Qualität geben. Viele Menschen sind auf nicht sehr friedvollem Fuß mit dem Geld. Das Geld kann nichts dafür. Wir haben die Information dort hineingegeben. Wir haben es kreiert. Wir haben es gemacht. Als Menschen. Und als erwachte Wesen, als kosmisch bewusste, universelle, sollten wir dem eine neue Qualität verleihen.
Ich empfinde auch Dankbarkeit für das Geld, was durch meine Hände geht, weil ich dadurch eben die Bedürfnisse, die der Körper hat und der Geist und die Seele befriedigen kann. Ja. Aber ich habe mich halt auch damit beschäftigt, zum Beispiel wie Geld geschöpft wird in unserem System und wie ungerecht das ist. Und dass es nicht so gemacht wird, dass es für die Allgemeinheit von Vorteil ist, für alle, sondern eben nur für einen Teil der Menschen, nämlich eben, dass die Banken das Geld schöpfen dürfen und damit Gewinn machen dürfen und nicht die Allgemeinheit, also jetzt zum Beispiel der Staat. Dadurch habe ich irgendwie einen differenzierten Blick auf das Geld. Also einerseits ist Dankbarkeit da, aber andererseits sehe ich, dass das System, auch das Zinssystem, was ja eigentlich unmöglich ist, was nie richtig funktionieren kann, weil es auch immer darauf rausläuft, dass die, die viel haben, mehr bekommen, ist Geld eben für mich auch negativ belegt.
Wir sollten es befreien davon. Stellen wir uns vor, das Geld ist ein Wesen und klopft als Freund an unsere Tür und sagt, bitte hilf mir. Ich wurde Jahrhunderte, Jahrtausende lang besudelt. Angefangen mit der Idee des Tauschens. Verließen sich die Menschen, verließen ihre Würde, um andere zu unterdrücken oder um Geld zu besitzen. Und dieses Wesen steht vor uns und möchte auch erwachen. Es ist eine Energie, es ist ein Informationsfeld. erheben wir es, befreien wir es aus dieser Besudelung. Helfen wir zusammen, dass es wieder etwas Konstruktives wird. Wenn wir uns diesem ganz abschneiden, können wir nichts mehr bewirken. Wir sitzen hier zusammen mit Dingen wie eine Kamera, mit Internet, mit Computer. All das basiert auf der Idee, dass wir es einst verdient haben, dass es Geld gekostet hat. Geld ist kostbar. Wir sollten es für die guten Dinge einsetzen. Wir sollten dieser Information oder dieser Wesenhaftigkeit von Geld helfen, gut zu sein.
Aber ist es nicht dafür erstmal nötig, das zu durchschauen, die Mechanismen, wie es jetzt gebraucht wird und zum Beispiel das Phänomen, dass viel mehr Geld einfach nur elektronisch hin und her geschoben wird, ohne dass dafür Waren oder Dienstleistungen ausgetauscht werden, sondern nur für Zertifikate und Sachen und konstruierte Dinge, die nur in Köpfen und Computern sind, auszutauschen und damit den anderen zu übervorteilen, um mehr zu bekommen. Mhm. Also solange das Geld ist ja nicht mehr zum größten Teil, hat ja keinen Gegenwert mehr, sondern existiert nur noch virtuell. Mhm. Ist das nötig, das zu verändern, um wieder ein positives Gefühl fürs Geld zu bekommen, oder kann ich das direkt?
Ich denke, wir können das direkt tun. Manchmal ist es schwieriger, wir müssten dann durch alle Schatten und Schatten dieser Informationen gehen. Und das könnte uns noch viel mehr Kraft und Zeit kosten. Natürlich können wir das tun und es erweitert letztendlich das, was wir damit transformieren möchten. Ich glaube auch, dass diese Abstraktion des Geldes etwas Gutes ist. Dadurch werden wir uns darüber bewusst, dass es eigentlich gar nichts ist. Das Geld ist vollkommen unwichtig. Es ist gut, wenn wir es haben. Es ist gut, wenn wir uns ernähren können, ein Dach über dem Kopf haben und zu leben, wie wir uns das wünschen. Aber eigentlich ist es vollkommen unwichtig. Und diese Vorgänge erinnern uns daran. Das sind nur Zahlen, so oder so, mit einem Plus oder einem Minus davor. Wir können damit spielen. Ich komme aus der Welt der Kunst. Dort ist alles eine Behauptung. Es ist eine Behauptung, wie viel ein Bild kostet. Und eine Mutprobe. Die Künstler können bestimmen, wie viel ihr Kunstwerk wert ist. Und die Galeristen stimmen dann ein. Und wenn die Sammler erscheinen und auch einstimmen, dann ist der Wert besiegelt. So ist es mit allem. Wir selbst bestimmen unseren Wert. Wir können sagen, meine Stunde, die ich arbeite, soll so oder so viel kosten. Es ist pure Kreation.
Ja, aber die anderen müssen mitspielen. Mhm.
Ja. Wir sind immer kollektiv. Ich glaube daran, dass wir das Geld wieder zu einem natürlichen und guten werden lassen können, wenn wir es kollektiv angehen.
Das Geldsystem, wie es jetzt hat, beruht ja auf Schulden. Also Geld wird geschöpft, indem Schulden gemacht werden. Dadurch ist immer eigentlich zu wenig Geld da. Dadurch ist auch immer der Kampf um das Geld, oder muss das nicht erst geändert werden?
Ich glaube, dass jeder Baustein wichtig ist. Jede Meinung zum Geld, jedes Empfinden dazu, jedes Wesen Jeder Mensch, der darüber Verantwortung übernimmt, über seinen eigenen Geldfluss und sein Leben, trägt dazu bei, dass etwas geschieht, dass wir aktiv werden. Nicht passiv von Dingen leben, die uns einfach zugespielt werden, sondern aktiv in diese Veränderung gehen, in dieses Kreieren von dem neuen Geld, Dinge spenden, Dinge weitergeben, damit auch das alles wieder in Bewegung kommt. Da spenden, wo die Spenden helfen, dass Menschen auch aktiv sind und nicht passiv. Ich denke, dass es möglich ist, diese Umwandlung. Wir sollten damit beginnen, alle Felder, die wir als unmöglich betrachten, erzeugen in uns eine Form von Ohnmacht. Und wir können nichts mehr tun, wir sind dann gefangen. Wenn wir uns aber entschließen, dass wir die Kraft haben, etwas zu verändern, sind wir sofort in einem anderen Modus. Das ist sehr wichtig. Und jeder ist einfach nur erst einmal dazu aufgerufen, seine Bereiche in Ordnung zu bringen. Etwas zu tun, was konstruktiv ist für ihn selbst oder sie selbst und für die ganze Welt. Das Geld, mit dem er oder sie haushaltet, gut zu leben. Gut zu beleben. Und dann geschieht etwas. Natürlich macht es keinen Sinn, das ganze System zu stürzen oder so etwas. Nein, sondern eher von innen heraus eine gute und positive Umwandlung in konstruktive Wahrheit zu kreieren. Und mit dieser Entmachtung aufzuhören. Wir lassen und haben uns entmachten lassen. Das bedeutet, dass wir uns abgeschnitten haben von dem, was wir eigentlich sind und was wir tun können. Das macht uns zu passiven Wesen. Und passive Wesen verstehen sich, dass sie immer etwas brauchen, immer etwas konsumieren müssen, damit sie sich wohlfühlen. Wir brauchen zunächst einmal diese Aktion wieder für uns. Diese Bemächtigung, diese Kraft, diese Verantwortung. Ich stehe für mich selber ein, ich schaffe das. Ich gehe da durch, egal was mir das Leben gerade an Herausforderungen anbietet. Wenn wir uns selbst in diese Bemächtigung wieder hineingeben, verändern wir etwas. Wir erheben uns in einen Shift. Und dann kann die Verwandlung geschehen. Solange wir passiv und ohnmächtig sind, nähren wir das Feld, dass wir Opfer sind. Und letztendlich, dass wir kollektive Opfer sind. Das macht uns noch passiver.
Sich über das Geldsystem oder die Funktionsweise zu informieren und es zu versuchen zu durchschauen, ist das ein Schritt auch aus der Opferhaltung heraus.
Wunderbar. Ich denke, wir alle können nur mit uns selbst anfangen. Und ausstreuen, wenn wir unser Feld gereinigt haben und geklärt und immer mehr klären, werden andere kommen und erfahren, oh, wie hast du das getan? Das sieht gut aus bei dir. Lass mich teilhaben oder erkläre mir das. Und dann geht unsere Botschaft weiter.
Also ich erlebe es auch so, dass wenn ich sehe, dass in einem bestimmten Feld, zum Beispiel jetzt mit Geld, eigentlich Veränderung anstehen würde oder ich gutheißen würde, ich brauche nicht die fertige Lösung im Kopf zu haben. Es reicht einfach, den Impulsen zu folgen. Wunderbar. Zum Beispiel das jetzt hier anzusprechen.
Ja. Unsere Intuition ist unser Wegweiser. Unser ganz tiefes inneres Gefühl wird uns da durchführen. Als einzelnes Wesen und auch kollektiv.
habe mal die Aussage gehört, dass es eigentlich natürlich ist, dass manche Menschen anscheinend immer Geld haben, immer das, was sie brauchen und mehr und reichlich und aus der Fülle leben können und andere Menschen nicht. Also da war die Aussage, ja, im Tierreich gibt es auch Tiere, die haben immer ein räudiges Fell. Also ist das irgendwie ein Talent, mit Geld umgehen zu können, oder ist das einfach Spiel des Lebens? Bei dem einen ist es so, bei dem anderen so.
Ich glaube, dass wir unvorstellbar viele Schichten und Informationen in uns tragen. Und diese Schichten und Informationen drücken sich aus. Wenn wir uns auf die spirituelle Reise begeben, durchleuchten wir Schicht für Schicht für Schicht und wir kommen immer tiefer an unsere wahrhaftige Essenz der Ewigkeit und des Lichtes, des glückseligen Strahlens. Und in diesem ist alles da. Es ist immer vorhanden, es erscheint einfach. Und wenn es nicht da ist, ist es ja auch keine Tragik. Es ist eine Form von immer vorhandener Fülle. So erkenne ich unsere Natur. Wenn wir nun diese Informationsschichten sehen, die wir sind, gespeist durch unser Elternhaus, gespeist durch Informationen unserer Seele, die schon viele, viele Reisen angetreten hat, oder durch Paralleldimensionen, durch viele Möglichkeiten, geht es darum, diese zu durchleuchten. Die können möglicherweise konträr sein. Auf der Oberfläche möchte jemand Geld verdienen, Verantwortung übernehmen, gesund sein, aber es sind Informationsschichten in diesem Menschen, die konträr sind. Und er sendet also konträre Strahlungen aus, konträre Energiefelder, die Konträres anziehen und somit oft einen Stillstand anziehen. Zum Beispiel, ich muss viel Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren. Und möglicherweise die Information, aber ich bin es mir nicht wirklich wert, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich nicht gut, wenn ich Geld verdiene. Ich möchte nicht reich sein, weil ich reiche Menschen nicht wirklich schätze. Ich glaube, dass reiche Menschen etwas anderen weggenommen haben, ist möglicherweise eine Information, die in ihnen ruht. Dann bedeutet das, dass es nicht erscheint, was sie sich auf einer oberflächlichen Ebene wünschen. Weil die andere Information zwar tiefer gelagert, aber genauso stark ist. Und es erscheint ein diffuser Stillstand. Durch das Meditieren und durch die Reise in uns erfahren wir, was sind eigentlich all meine Informationsschichten? Sind da möglicherweise Schwüre in mir, dass ich niemals etwas verdienen möchte? Weil ich der Armut zugewandt sein möchte und anderen nur dienen mit vollster Hingabe, dann geschieht das. Wir sind sehr kraftvoll in allem, was wir uns sagen, in allem, was wir uns durch alle Zeiten jemals gesagt haben. Und wenn wir immer und immer transparenter und bewusster mit uns werden, können wir das erlösen. Und unser Leben wird einfacher und leichter, weil wir uns selbst durchschauen. Weil diese Schichten, die wie Blockaden darum gewoben sind, durchleuchtet werden.
Kann ich dazu noch ein Beispiel bringen?
Bitte.
Also ich hatte mal eine Freundin, das war damals in Indien, die hatte also ganz, ganz wenig Geld. Also wirklich so wenig, dass sie manchmal nichts zu essen hatte. Und dann hat sie mal Geld bekommen, aus irgendeinem Zufall ist ihr geschickt worden. Und dann ist sie sofort in die Stadt gefahren und hat es ausgegeben. Ne? Für Sachen, für Kosmetika, für alles Mögliche. Und ich hatte das Gefühl, ach so ist das. Du beschwerst dich eigentlich oft, dass du kein Geld hast. Aber wenn es da ist, kannst du es nicht schnell genug loswerden. Also, ja,
Der Hunger ist dann so groß. Der Hunger, an etwas teilzuhaben, sich an etwas zu freuen, ist dann größer als das zu genießen, dass eine gewisse Sicherheit möglicherweise durch das Geld gekommen ist. Es ist auch die Ohnmacht. Gerade Menschen, die nicht viel haben, haben das Gefühl, dass sie ganz viel brauchen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Ohnmacht. Ich glaube, das Wichtigste bei dem Thema ist, dass wir sehr genau schauen, was sind in mir für Informationen. Bin ich es für mich? Bin ich würdig, in einem völlig entspannten, guten Zustand zu leben? Oder erlaube ich mir das nicht? Fühle ich mich dann überlegen oder schlecht gegenüber anderen, die nichts haben? All das sind ganz wichtige Informationen. Untersuchen wir das. Die einfachste Art dieser Untersuchung kann sein, ein Thema zu nehmen, zum Beispiel Geld. Warum geschehen immer wieder Dinge, wenn ich etwas Geld habe, geschieht etwas und ich muss alles ausgeben? Fragen wir uns dann, wie stehe ich zu Geld? Wie stehe ich zu meinem Reichtum? Und lassen genau das, was sofort aufblitzt, als Information zu. Dann sind wir an der Kerninformation. Wie beim Brainstorming. Wir rufen ein Thema auf und ohne darüber nachzudenken, einfach aus dem puren Hochkommen, schauen wir, was geschieht da. Welche Information kommt da? Möchte ich überhaupt mehr haben als andere? Fühle ich mich dann unmöglich oder überlegen? Fühle ich mich, als hätte ich andere damit ausgebeutet? All das könnten wichtige Hinweise sein. Und um uns dann selbst zu helfen, könnten wir gute Dinge tun. Dann fühlen wir uns auch gut, wenn wir im Fluss mit dem Geld sind. Könnten Dinge unterstützen, die Hilfe brauchen, viel mehr Hilfe als wir selbst zum Beispiel. Oder eine Arbeit wählen, die ohnehin immerfort anderen in einen größeren Zustand von Wissen oder Freude oder Gesundheit verhilft. Wir können das untersuchen und wir können es verändern. Als ich dieses Erlebnis, dieses unglaubliche, schöne Erlebnis der Ewigkeit erfahren habe und diese Heilkraft, danach löste sich mein ganzes Leben vollkommen auf. Ich verlor alles. Ich war angesehene Künstlerin. Ich hatte eine Galerie mit Exklusivvertrag. Ich arbeitete eine Woche an einem Bild, was ich dann für einige Tausend verkaufen konnte. Es war auch ein Spiel und ein Leben, was sehr spielerisch und sehr bohemorientiert war. Als ich dann dieses Erlebnis hatte und erkannte, oh mein Gott, was tust du hier? Alles ist vollkommen unbedeutend, was du tust. Es hat keinerlei Relevanz. Mein tiefes Bedürfnis war, zu heilen. Die Menschen in ihre Ganzheit zu bringen. Und ich baute mein Atelier ab. Ich hörte mit allem auf, was mich zuvor ernährt hatte. Mein Energiefeld war von einem Tag auf den anderen vollkommen verändert. Ich zog nichts mehr an von dem, was ich zuvor angezogen hatte. Ich verlor meinen geliebten Freund, ich verlor meine Wohnung, ich verlor mein Auto. Ich verlor einfach alles. Und ich war der glücklichste Mensch dieser Erde oder mit eines der glücklichsten. Unvorstellbares Glück, unvorstellbares Gefühl von Reichtum. Und es war so, dass mir mein Leben in der Form, wie es zuvor erschienen war, durch die Hände rann wie Sand. Keine Form blieb mehr so, wie sie war. Aber ich war zutiefst glücklich und hatte mich innerlich auf den Weg gemacht, ein neues Leben zu führen. Die Form oder das Geld, was wir anziehen, geschieht aus uns heraus. Wenn wir plötzlich anders sind, löst sich die Form, die wir vorher angezogen haben, auf. Wir sind nicht mehr magnetisch dazu. Alles löst sich auf, wie Seifenblasen. Wir können ganz neue Dinge anziehen. Wir sind immer magnetisch mit allem. Wir sind auch magnetisch, wie wir mit dem Geld umgehen wollen. Wie viel wir besitzen wollen, wie viel wir geben wollen, wie sehr wir beschenkt werden. Das Geheimnis ist nur zu sehen, welche Schicht in mir ist aktiv, welche Information in mir ist aktiv. Wenn ich trübig bin, wenn ich Trübsal blase, erscheint alles in einer Maske von Trübsal und Traurigkeit. Wenn ich melancholisch bin, begegne ich melancholischen Menschen. Wenn ich mich erlöst fühle und stark, obwohl Herausforderungen da sind, erscheint genau das. Wir brauchen nicht erst ein Leben, was uns nur mit Honig und Milch begegnet, um glücklich zu sein. Wir brauchen unsere innere, vollkommene Strahlkraft, um glücklich zu sein. Unsere Entscheidung, unser Erwachen trifft uns aus einer Entscheidung heraus.
Sich selber sein, kann aber auch sein, nichts zu tun.
Ja.
Auf der Couch zu sitzen und zu meditieren.
Ja. Auch das ist eine vollkommen schöne Form des Lebens auf der Erde. Ich wünschte, ich könnte es tun.
Und trotzdem käme alles, was du brauchst.
Ja.
Bist du überzeugt?
Ja. Wenn wir es einrichten und weise sind. Ich glaube, dass dieses Teilen immer ein wichtiger Faktor ist. Oder wie wir es vorhin ausdrückten, dieses Dienen. Wenn wir für uns zurückgezogen sind und offensichtlich nichts tun, strahlen wir auch etwas in die Welt hinein. An Frieden, an Glück, an Zufriedenheit. Wenn wir einfach still sind und gar nichts tun, äußerlich gesehen, können wir uns selbst und auch die Welt nähren. Es geht nicht darum, möglichst aktiv oder laut zu sein. Ich denke, es geht darum, weise zu sein. Wie wir unsere Kraft einsetzen.
Denkst du, es ist für Paare natürlich, also Paare, die schon lange zusammen sind und zusammenleben, ihr Geld auch zusammenzutun und nicht zu unterscheiden, wessen Geld was ist und was von welchem Geld bezahlt wird? Oder ist das individuell?
Ja, ich finde das großartig. Teilen, Vertrauen. Nicht beim Geld hört die Freundschaft auf, sondern da fängt sie erst an. Ich helfe dir immer, wenn du Hilfe brauchst. Und wenn wir sehen, dass Hilfe bei jemandem darin besteht, nicht über Geld zu helfen, dann in anderer Form, damit er selbst aktiv werden kann. Hilfe muss nicht Geld sein. Aber wir sollten zunächst einmal, wenn jemand wirklich etwas braucht, da sein. Oder wir sollten teilen lernen in einer konstruktiven Form. Einmal geht der eine einen Schritt voran, dann der andere. Das ist ganz natürlich. Ich denke, dass es Vertrauen ist. Für viele Menschen bedeutet dieses Thema Geld ein tiefes existenzielles Berührtsein, worin tiefe Ängste gespeichert sein können. Als ich die ersten 10 Jahre arbeitete, indem ich Menschen heilte, und ich begann, indem ich überhaupt nichts dafür nahm, dann begann ich mit einem so kleinen Solär von 30 Euro, womit ich zu den Leuten hinfuhr, um ein wenig Aufwand für mich da heraus zu deklarieren. Und irgendwann, nach einer ganzen Zeit, erschien es mir mühsam, gerade immer so alles zu schaffen. Ich setzte dann fest, okay, ich kann jetzt immer meine Miete bezahlen. Und so geschah es auch. Ich konnte immer meine Miete bezahlen. Gott sei Dank. Es wäre mir unangenehm, mein Vermieter wohnte direkt über mir. Und dann sprach ich mit der universellen Intelligenz oder mit Gott und bat wirklich darum, eine finanzielle Heilung dieser Situation zu bekommen, weil es mich anstrengte ab einem gewissen Momentum. Und es geschah. Alles wurde plötzlich fruchtbar. Und auch das hat wieder bestimmte Formen von Erkennen und Herausforderungen. Aber so geschieht es immer. Alles ist in einem Fluss, in einer Bewegung, in einem Wandel. Jeder Moment ist anders. Jeder Tag ist neu. Und es ist so wundervoll. Sehen wir es als Wunder. Erfahren wir, dass wir gehört werden, wenn wir aufrichtig und tief aus unserem Innersten heraus etwas möchten oder um etwas bitten, geschieht das? Wissen wir, dass alles da ist dafür? Viele Lehrer sagen auch, wir sagen, dass es da ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Wenn wir um etwas bitten, ist es wichtig, dass wir wissen, dass alles da ist. Ob wir um Stille bitten, darauf, dass wir mehr Zeit für uns haben und einfach entspannen können, um mehr Geld oder um mehr Gesundheit. Und überlegen wir genau, was wir dafür tun können, was wir dafür geben können. Dann ist es wieder im Einklang. Was geben wir dafür? Es ist ein permanentes Einatmen und Aufatmen.
Jetzt haben wir so viel über Geld gesprochen, jetzt möchte ich ein Thema auch noch ansprechen, in Bezug auf Geld, nämlich Geld leihen und Schulden. Mhm. Also mein Gefühl ist zum Beispiel, wenn jemand ein Projekt startet, und er muss schon dafür Geld leihen, dass das Leben dann einfach dafür vielleicht nicht so bereit ist. Mhm. Also und zum Beispiel Samapan betont ganz oft, wenn jemand erzählt, ja, ich habe da einen Freund und dem geht es so schlecht und der möchte gern Geld von mir geliehen haben, dann sagt Samapan, nee, entweder schenk es ihm oder lass es. Aber leihen ist so ein negativer Fluss irgendwie, sowas, was den Menschen dann ewig nachhängt. Mhm. Oder was kannst du über Geld, über Leihen und Schulden sagen?
Meine Empfindung dazu ist ganz, ganz ähnlich. Und ich glaube, dass wenn wir ein Business aufbauen möchten und leihen uns dann die möglichen Mittel dafür, dass das in dieser Information des neu entstehenden Business bereits vorhanden ist. Das heißt, es ist nicht unsere Energie, die dort hineinfließt, sondern eine andere Energie. Und Schulden drücken bekanntlicherweise Menschen. Menschen erleben dann zunächst einmal ein Hoch, aber ganz lange ein Ziehen. Und wir wissen, wie diese Verzinsung von Schulden aufgebaut ist. Wir können kaum gewinnen oder müssen so viel mehr aufbringen an unserer Energie, um das wieder wettzumachen. Ich glaube an Geschäftsprojekte, die aus sich heraus entstehen, Schritt für Schritt. Mit jedem Schritt an Energie weiter und weiter und weiter. Dann bleiben wir immer bodenständig. Wir gehen genau so weit, wie wir können. Und dann kommt wieder etwas. Und wir pflanzen wieder ein Bäumchen hinein in diesen Weg unseres Gehens. Das, denke ich, ist ein sehr viel gesünderer Aspekt. Menschen verlassen sich so oft und wollen gleich etwas ganz, ganz Großes kreieren. Dabei verlassen sie ihre eigentlichen Wurzeln und auch ihre eigentlichen Fähigkeiten. Oft möchten sie dann größer scheinen, als sie eigentlich sind. Wenn wir Schritt für Schritt gehen, werden wir damit behutsam wachsen. Und wir werden nicht etwas erzeugen, was alles wie eine Seifenblase wieder zerfällt, weil es gar nicht unsere Energie ist, die darin enthalten ist. Somit bin ich eher jemand, der abraten würde, einen Kredit aufzunehmen, um ein neues Business zu gründen. Und ich denke, wenn jemand Geld braucht, ist es gut, die Menschen etwas Geld zu geben und zu sagen, wie er sich in Zukunft besser selbst Geld kreieren kann, mit ihm über das Thema Geld zu sprechen, um keine Co-Abhängigkeiten zu erschaffen. Ich halte auch gar nichts davon, wenn Menschen von Arbeitslosenhilfe leben. Es kann eine Zeit lang, ein kurzer Moment vielleicht gut sein, aber es ist wichtig, dass wir uns da nicht einrichten in einer Passivität, sondern wieder aktiv werden und sehen, okay, mein Job ist weggegangen, was war da nicht richtig? Wo möchte ich eigentlich sein? Wo möchte ich damit hinschauen? Ich möchte für mich selbst verantwortlich sein. Wie kann ich das tun? Ist sehr viel besser. Natürlich ist es gut, dass dieser Staat diese Mechanismen eingebaut hat. Aber wir sollten immer in der Eigenverantwortung bleiben. Keine Anhaftungen kreieren. Sondern versuchen, aus uns selbst heraus das zu erschaffen, was wir brauchen.
Es ist nun mal so, dass in unserer Gesellschaft jetzt, um ein eigenes Geschäft zum Beispiel zu schaffen, weil man keine andere Arbeit findet, dass dazu bestimmte Neigungen und Fähigkeiten nötig sind, die einfach nicht jeder hat. Und die Arbeit, die so angeboten wird, die wird zum Teil sehr unterbezahlt. Und es wird sowieso immer weniger, weil die Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen. Also, ja, ich finde es auch gut, wenn die Menschen nicht passiv werden, also wenn sie aktiv bleiben. Aber manchmal kann das zum Beispiel auch so sein, dass man vielleicht dann lieber ehrenamtliche Arbeit macht oder und aber das Geld kommt vielleicht woanders her. Ne? Also.
Ich glaube auch, dass es für uns darum geht, die Zeit zu erkennen. Viele Berufszweige ändern sich vollkommen durch digitale Möglichkeiten gerade. Wir sollten konstruktiv dabei bleiben, was kann ich mit meinen Talenten und Fähigkeiten tun? Wie kann ich mich auf diese immer wandelnden Ansprüche einstellen? Wie kann ich mich weiterbilden? Was würde mir wirklich Spaß machen? Diese zunehmende Digitalisierung und Maschinisierung, dieses immer mehr abstrakte virtuelle Leben, was wir führen, wird auch neue Berufszweige hervorbringen. Wir sind gefordert, Schritt zu halten. Positiv gefordert.
Wie ist es mit Schulden auf staatlicher Ebene, die ja dann ganzen vielen Menschen nachhängen? Und es ist ja auch so ein Paradox, die Schulden machen Menschen in ihrer, die an der Macht sind für bestimmte Zeit und die sich aber irgendwann steigen die aus der Politik oder werden zu alt und dann müssen die anderen sehen, wie sie mit diesen Schulden fertig werden. Also kannst du was zu Schulden auf staatlicher Ebene sagen?
Ich denke, dass jedes Land ein kollektives Informationsfeld ist. Und in einem Land herrscht eine bestimmte Stimmung vor, ein bestimmter Umgang mit Werten, mit Geld, mit Humanität und allen denen. Und natürlich auch ein großes Informationsfeld der Geschichte dieses Landes, in das wir hineingeboren wurden oder dort gerade leben. Das bedeutet, wir sind in einem Zyklus, wir sind in einem Umfeld von etwas, was etwas ausdrückt. Und auch da, denke ich, ist sowohl jeder Einzelne gefragt, da auch nur aus dem Kollektiv heraus politische Umbesinnung stattfinden kann. Wenn wir einer staatlichen Verschuldung in einer gewissen Form nicht folgen wollen oder möchten, ist das ein Ausdrucksfeld und es wird etwas erschaffen. Das bedeutet alles etwas. Warum bin ich gerade in dem Land? Was möchte ich dem Land geben? Was möchte ich von dem Land als Erfahrungsfeld bekommen? All das sind wichtige Informationen für unser persönliches Wachstum. Wir sahen und beschrieben vorher, stellen wir uns vor, das Geld wäre ein Wesen. Wie würde dieses Wesen sein? Wir können auch sagen, wie sehe ein Land aus, wenn es ein Wesen wäre. All die Erfahrungen sind darin. All die Politik, all die Kriege, all die Bedürftigkeiten, all die Geschichte der Antike, alles ist dort drin enthalten. All die Ressourcen als Information. Es ist ein Qualitätsmerkmal eines gewissen Informationsfeldes, in dem wir uns bewegen, was uns dann wieder formt. Und wir können damit interagieren, nicht einfach passiv alles annehmen, sondern uns bewusst werden, warum habe ich wohl als kosmische Ewigkeit gerade dieses Land gewählt? Möchte ich hier etwas verändern? Möchte ich einfach andere aufrütteln oder in gewisser Weise helfen, dass etwas Neues geschieht? Oder möchte ich durch dieses Informationsfeld wachsen in den und den Punkten meiner Seelenreise? Das sind, denke ich, sehr wichtige Herangehensweise, um mit diesem, wenn wir es so nennen wollen, Länderkarma umzugehen. Wobei Karma immer nur steht als Informationsfeld und ausgleichender Moment für etwas.
Ist man immer mit dem Land verbunden, wo man ist, also selbst wenn man da als Fremder hingeht und eigentlich auch jetzt nicht so eine Verbindung oder Anziehung fühlt?
Ich denke ja, bis zu einem gewissen Teil. Wir sind hier in einer körperlichen Form. Stofflichkeiten speisen unsere körperliche Form. Es ist die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken und die Nahrung, die wir zu uns nehmen. All das sind Informationsfelder, die uns in gewisser Weise zum Interagieren bringen. Gleichzeitig sind wir in einer Glocke. Eine Stadt hat eine Informationsglocke um sich. Ein Land ist in einer Informationsglocke. Wir tauchen da hinein und sind dann in diesem spezifischen Feld, was mit uns interagiert. Wir alle kennen das. Wir fahren irgendwo hin und fühlen uns ganz anders. Wir haben andere Eindrücke, Es ist ein anderes Klima und möglicherweise schieben wir also auf das, aber es ist im Grunde genommen immer dieses Informationsfeld, was das bewirkt. Als hellsichtiger Mensch ist das etwas anderes. Ich sehe die Informationen einer Stadt. Wolken aus Informationen, die von den Menschen ausgehen und sich über die Häuser zusammenfinden, interagieren zu noch größeren Informationswolken. Bis schließlich eine Dunstglocke aus einer bestimmten Stimmung entsteht. Wir beobachten das alle eher intuitiv. Wir fahren zum Beispiel in den Urlaub und fühlen uns ganz anders, befreit, kommen dann zurück und denken, oh, jetzt mache ich alles anders. Ich fühle mich so frei wie noch nie. Und dann sind wir eine gewisse Zeit in unserer alten Umgebung und dann sind wir wie immer. Und wir spüren plötzlich Limitationen oder sind an den gleichen Punkten. Das heißt natürlich, diese zu durchdringen, aber erkennen wir auch, wie sehr wir in Interaktion treten mit Energien.
Du sagst, du siehst das bei Ländern oder Gegenden oder Städten. Mhm. Musst du dann dafür dort sein oder siehst du das auch nur, wenn du an die denkst? Oder?
Mhm. Es ist wie ein Quantenraum des Wissens, der nicht voraussetzt, dass ich dort sein muss. Oder wenn mir jemand einen Namen nennt von einer Person, kann ich die Geschichte oder das Informationsfeld dieser Person lesen, die Qualität der Informationen, die sie umgibt, dann die Ausdrucksform. Es ist einfach wie an eine kosmische Bibliothek angeschlossen zu sein, in der alles Wissen zugänglich ist. Ich denke, dass wir das alle haben. Es ist nur einfach verschüttet. Wir haben es möglicherweise nicht entwickelt, aber so ist unsere wahrhaftige Natur.
Siehst du jetzt zum Beispiel für die Ukraine, dass da eben Krieg, Auseinandersetzungen und Leiden und Hass und dass es einfach unausweichlich war, jetzt so zu sein, sich so zu manifestieren?
Ich würde keine Prognosen geben, denn das würde bedeuten, dass es noch stärker in die Manifestation gehen würde. Und ich glaube an die Liebe. Und ich glaube immer daran, dass es konstruktive Wege gibt. Manchmal gehen wir durch eine tiefe Katharsis, um wieder zu werden. Durch eine Form von Sterben, um neu zu sein. Und so tun es auch Länder. Auch sie haben ihre Entwicklungszyklen. Von Sterben, Transformation und Neuwerdung, Auferstehung. So betrachte ich das.
Okay, liebe Mari, vielen Dank.
Ich danke dir, lieber Sito, war sehr wertvoll, über diese Themen zu sprechen, mich auszutauschen. Und ich bin dankbar, wenn meine Worte jemanden berühren und deine wunderbaren Themen, die du an mich herangetragen hast, die Herzen öffnen dürfen. Danke.